Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Petra Enzminger herzlich willkommen. Nach dem brutalen Polizeieinsatz im US-amerikanischen Minneapolis, in dessen Folge der Afroamerikaner George Floyd gestorben ist, ist es in den USA wieder zu heftigen Auseinandersetzungen gekommen. Über die Entwicklung dort berichten wir gleich ausführlich. Das deutsche Konjunkturpaket zur Wiederbelebung der Wirtschaft soll in der kommenden Woche beschlossen werden. Die Vorschläge und Ideen der Regierungsparteien liegen aber noch weit auseinander. Was wie diskutiert wird, hören Sie dann. Erstmals seit 9 Jahren haben NASA-Astronauten wieder von amerikanischem Boden aus abgehoben. Der Start der Dragon-Kapsel von Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida aus ist also für die USA ein Meilenstein in der Raumfahrt. Auch dazu mehr. Und zum Abschluss gibt es wieder ausführliche Sportberichterstattung, in der Sie das Wichtigste aus der Bundesliga hören. Im Anschluss dann geht es um die Parlamentswahl im Bürgerkriegsland Syrien. Welche Wahl haben die Menschen dort? Das Thema dann ab 20:40 in unserem Hintergrund. Der gewaltsame Tod des 46-jährigen Afroamerikaners Floyd sorgte also wieder für Wut und Gewalt in den USA, auch in der zurückliegenden Nacht. In Minneapolis selbst wurde wieder gegen Rassismus und Polizeigewalt demonstriert, aber auch ein friedvolles Zeichen gesetzt, wie wir gleich noch hören werden. Die Proteste haben sich auf zahlreiche weitere Städte in den USA ausgeweitet. Da gab es zum Teil sehr heftige Auseinandersetzungen. Maskierte Menschen waren zu sehen, die durch die Städte marschierten, Demonstranten blockierten Straßen. Einige zündeten auch Feuer an. Die Polizei reagierte brutal. Gummigeschosse und Schlagstöcke kamen zum Einsatz. Markus Schuler schildert uns die Situation in den Städten an der Westküste der USA. Los Angeles, Oakland, Portland und Seattle. Überall Proteste.
Der zweite Tag mit Protesten hier an der US-Westküste begann friedlich. Am Nachmittag hatten sich rund 2000 Demonstranten im Westen von Los Angeles zu einem Protestzug versammelt. Viele der Teilnehmer riefen zu einer friedlichen Demo auf. Dieser Demonstrant sagt, wenn ihr Leute seht, die was Schlimmes anstellen, haltet sie auf, wir sind gute Menschen. Doch diese Absicht hielt im Falle von L.A. nur wenige Stunden. Am Nachmittag standen nahe der Melrose Avenue, einer der angesagtesten Einkaufsstraßen der 4 Millionen Einwohnerstadt, bereits erste Polizeifahrzeuge in Flammen. Am frühen Abend forderte der Bürgermeister von L.A. dann die Nationalgarde an, um die örtliche Polizei zu unterstützen. Gleichzeitig verhängte der kalifornische Gouverneur den Notstand für die Stadt. Seit 20 Uhr Ortszeit gilt außerdem eine Ausgangssperre. Wer sich nicht daran hält, wurde mit Farbmunition der Nationalgarde beschossen. So ist es dieser Frau passiert, die sich gerade auf der Veranda ihres Hauses aufhielt. Dutzende Geschäfte wurden am Abend geplündert, mehrere standen in Flammen. Zu Verwüstungen und Plünderungen kam es bereits in der zweiten Nacht, gut 700 Kilometer nördlich, in Oakland, nahe San Francisco. Die dortige Bürgermeisterin Libby Schaaf äußerte Verständnis für die Wut der Demonstranten, meinte aber:
That rage crossed a line.
Diese Wut hat eine Linie überschritten. Vandalismus und Gewalt können wir in unserer Stadt nicht länger tolerieren.
In our city.
Ausschreitungen und Plünderungen wurden auch aus Portland in Oregon, aus Eugene und aus Seattle gemeldet, wo Firmen wie Boeing, Amazon und Microsoft ihren Sitz haben. Der Journalist Brian Stelter vom TV-Sender CNN sagt, angesichts von 40 Millionen Arbeitslosen sehe man gerade die größten Unruhen in den USA seit vielen Generationen.
What we are seeing tonight is the most widespread outbreak of disturbances in America.
Das ist ein nationales Problem, eine landesweite Krise, die sich gerade in Dutzenden Städten abspielt.
Happening in dozens of cities right now.
Mittlerweile haben auch weitere Städte wie San Francisco die Nationalgarde angefordert und Ausgangssperren verhängt.
Markus Schuler über Proteste an der Westküste der USA, Auslöser dieser Unruhen, der Tod des Afroamerikaners Floyd in Minneapolis Anfang der Woche. Minutenlang hatte er das Knie eines Polizisten in den Hals gedrückt bekommen. Arthur Landwehr ist für uns in Minneapolis. Auch hier gab es ja wieder Auseinandersetzungen und zahlreiche Festnahmen. Aus der Bevölkerung gab es aber auch friedvollere Signale, nachdem es in den zurückliegenden Nächten so viel Zerstörung gegeben hat.
Der Tag danach. Noch raucht es vereinzelt, die Feuerwehr löscht weiter. Eine Bank ist ausgebrannt, die Geldautomaten aufgebrochen. 3-4 Straßenzüge in jede Richtung, Verwüstung. Auch kleine Geschäfte, Familienbetriebe, die jetzt vor dem Nichts stehen. Und die Erinnerung.
It's scary.
Dieses Mädchen wohnt in der Nachbarschaft, hat Hubschrauber und Schüsse gehört. Angst.
I knew that Mom and Dad were downstairs, so that we would be okay.
Zum Glück waren die Eltern zu Hause. Jetzt aber sind die Straßen voll. Viele junge Leute. Weiß, schwarz, Latino, mit Besen, Eimern, Putzmitteln. Hunderte. Und ständig kommen mehr. Irgendwie hat es sich herumgesprochen.
I don't know, we just watched it on the TV and thought we'd wake up and come and help.
Wir haben das am Fernsehen gesehen und dann bin ich einfach hergekommen, um zu helfen. Vor allem Wasser der Sprinkleranlagen bringen sie mit Schrubbern aus den Geschäften, stapeln den Müll.
I just felt bad for, you know, all the small businesses and like all the devastation, you know, and just wanted to help the community out and clean up.
Und ja, sagt eine andere Frau, die waren wirklich viele, voller Wut und vielleicht ja auch zu Recht. Aber wir sind mehr und wir stehen zusammen.
Yeah, there was a small but very violent group going around last night destroying stuff, so but I think there's a lot more people out here now trying to clean it up.
Ein bisschen ist es wie das Amerika, auf das so viele so stolz sind. Das der Nachbarschaft, des Zusammenhalts, egal ob nach einem Hurricane, wenn jemand krank wird. Jeder ist einfach da, ohne dass jemand fragen muss.
We want our children to see that there is love in the community too, not just what they see on TV.
Wir haben unsere Kinder mitgebracht, damit sie erleben, dass es in dieser Gemeinschaft auch Liebe gibt und nicht nur das, was sie immer am Fernsehen sehen. Und es wird diskutiert. Darüber, dass das Anliegen richtig ist, gibt es keinen Dissens. Natürlich kann es nicht sein, dass das Leben von Afroamerikanern noch immer so viel schwerer ist als das von Weißen. Aber diese Gewalt?
I don't think it was really our community members. I think it was agitators that came in and helped destroy our community.
Das waren Agitatoren, die von draußen gekommen sind. Dafür gibt es tatsächlich Hinweise, dass rechte und linke radikale Gruppen den Protest gegen Polizeigewalt für sich kapern wollten. Und doch, so sagt dieser Mann, die ganzen friedlichen Proteste hätten doch auch nichts genützt. Er könne das irgendwie schon verstehen.
When they protest peacefully, they didn't change anything. So this is not the right way, but they're still doing their. This is for a cause, I think.
Die andere Frage ist eine taktische. Wie beendet man einen Aufruhr? Durch Zurückhaltung, wie die Polizei es zunächst getan hat? Oder durch Militär, die klare Demonstration von Stärke und Macht? Minneapolis könnte da zum Experimentierfeld werden.
Wie also soll die Polizei den Protesten begegnen? Große Präsenz, das Zeigen von Stärke und Macht. Die Lage in Minneapolis hat uns Arthur Landwehr geschildert. Antje Passenheim berichtet über einen Vorgang, der sich bei einer Demonstration in New York ereignet hat. Viele Fragen sind da noch offen. Im Stadtteil Brooklyn fuhr ein Polizeieinsatzwagen in eine Gruppe von Demonstranten. Zu sehen ist dies auf einem Video eines Augenzeugen.
Keine halbe Minute dauert die Szene. Das private Video zeigt, wie zunächst ein Polizeiauto inmitten einer wachsenden Menge vor einer Absperrung auf der Straße steht. Demonstranten bewerfen es mit Wasserflaschen, mit Pylonen und anderen Gegenständen. Ein zweiter SUV mit der blauen Aufschrift der New Yorker Polizei kommt heran. Er bleibt nicht neben dem ersten Auto stehen, sondern rollt einfach weiter. Schiebt im Schritttempo Menschen vor sich her. Vor der Stoßstange stieben sie auseinander. Das Auto pflügt sich durch die Menschengruppe und auch der andere Wagen macht plötzlich einen Satz, drückt sich gegen die Barrikade, die sich wiederum auf die Demonstranten schiebt. Einige Menschen werden zu Boden gedrückt. Es gibt Schreie, Panik und einer der Demonstranten springt auf das Dach des einen Polizeiautos. Unklar ist immer noch, ob bei dem Vorfall vom Samstagnachmittag jemand verletzt wurde. New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio versprach Aufklärung. Das Video ist bedrückend, sagte de Blasio an die Presse gerichtet. Ich wünschte, die Polizisten hätten das nicht getan. Aber Er sehe auch, dass die Polizisten nicht mit der Konfrontation begonnen hätten. Die Situation begann mit einer Gruppe Demonstranten. Sie haben sich um das Polizeiauto versammelt. Sie haben es angegriffen. Die Polizisten hätten sich aus der Bedrängnis befreien müssen. So etwas sei nicht akzeptabel. De Blasio weigerte sich deshalb, der Polizei für ihr Vorgehen die Schuld zuzuweisen. Die schob der Bürgermeister ganz klar den Demonstranten zu. Sie haben das Falsche getan, indem sie das Polizeiauto umzingelt haben. Punkt. Diesen Punkt setzen Kritiker anders. Die demokratische Kongressabgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez etwa. An de Blasio gerichtet twitterte sie, seine Kommentare seien nicht akzeptabel. Als Bürgermeister sei er verantwortlich für die New Yorker Polizei. Es sei falsch zu entschuldigen, wenn deren SUVs in Menschenmengen rollten. De Blasio müsse die Situation entschärfen. Die Polizei der multikulturellen Millionenstadt wird von Bürgerrechtlern scharf beobachtet. Vor 6 Jahren starb dort ebenfalls ein Afroamerikaner im Würgegriff eines Polizisten. Der 43-jährige Eric Garner war im Stadtteil Staten Island gestoppt worden, weil er vermutlich illegal mit Zigaretten gehandelt hatte. Ein Passant filmte, wie ihn 3 Polizisten zu Boden warfen und ihm die Luft abdrückten. Sein Hilferuf, ich kann nicht mehr atmen, sorgte weltweit für Schlagzeilen und stärkte die Black Lives Matter-Bewegung für die Gleichberechtigung von Schwarzen und gegen Polizeigewalt. Der verantwortliche Polizist war erst im vergangenen August aus dem New Yorker Polizeidienst entlassen worden, 5 Jahre nach der Tat.
Antje Passenheim über einen Vorfall bei einer Demonstration in New York, der für politische Diskussionen sorgt. Ins Inland. Alles wurde bei uns heruntergefahren mit großen wirtschaftlichen Folgen. Die Bundesregierung ist bereit zu helfen, will weiter Geld in die Hand nehmen, um die Konjunktur anzukurbeln. Übermorgen wird es dazu wieder ein Treffen geben. Dann wollen die Spitzen der großen Koalition beraten. Über die Details des Pakets wird noch diskutiert. Sollen Steuern gesenkt werden? Wie kann den Kommunen geholfen werden? Wie können Unternehmen besser über die Runden kommen, wie Familien gefördert werden? Das sind Fragen, die noch diskutiert werden, und Dirk Rodenkirchen bringt uns auf den jüngsten Stand.
Eines ist klar, es wird das bisher größte Konjunkturpaket in Deutschland. Die Summen, die kursieren, sind gewaltig. Im Vorfeld war häufig von 100 Milliarden Euro die Rede. Einem Medienbericht zufolge soll es nun auf 75 bis 80 Milliarden hinauslaufen. Finanzhilfen, von denen unter anderem Familien, Kommunen und besonders stark von Corona betroffene Unternehmen profitieren sollen, etwa in der Reisebranche und im Gast- und Hotelgewerbe. Während relativ sicher ist, dass Union und SPD ein Kinderbonus von 300 Euro beschließen und das Kurzarbeitergeld verlängern werden, gibt es auch noch große Streitpunkte. Dazu gehört die Frage, ob der geplante Rettungsschirm für die Kommunen auch die Tilgung von Altschulden vorsehen soll. Das möchte Bundesfinanzminister Olaf Scholz von der SPD.
Wir helfen im Augenblick vielen großen Industrieunternehmen milliardenschwer. Wir sorgen dafür, dass Europa funktioniert. Dann müssen wir auch dafür sorgen, dass unsere Kommunen funktionieren.
Es geht um rund 45 Milliarden Euro Altschulden, die Scholz den Städten und Landkreisen erlassen will. Bund und Länder sollen sich das teilen. Doch es gibt Widerstand, etwa aus der Union. Die hat nun ein Gegenkonzept vorgelegt. Demnach soll der Bund mehr Unterkunftskosten für Arbeitslose übernehmen und auf seinen Teil an den Gewerbesteuern verzichten. Das wären Entlastungen von einigen Milliarden Euro. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet sagt der ARD, an den Ideen habe auch sein Land mitgewirkt.
Es ist genau die Idee, Sozialkosten entlasten bei den Kommunen, Steuerausfälle kompensieren und sie in die Lage versetzen, jetzt Aufträge zu geben an das örtliche Handwerk, damit die Wirtschaft wieder in Gang kommt.
Die Kommunen sind durch die Corona-Krise doppelt belastet. Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer brechen weg, fast 12 Milliarden Euro. Gleichzeitig steigen die Sozialausgaben. Für Armin Laschet ist deshalb klar,
ein Konjunkturpaket ohne Rettungsschirm für die Kommunen ist nicht vorstellbar.
Für Dienstag, wenn die Spitzen von Union und SPD über das Konjunkturprogramm beraten, gibt es aber noch weitere mehrere strittige Themen, vor allem die Autokaufprämie. Der Bundesverband der Industrie und die Autoländer Bayern, Baden-Württemberg und Niedersachsen machen sich weiter dafür stark. Eine solche Prämie stößt aber auch auf viel Ablehnung, etwa bei Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble von der CDU. Er rief in der Frankfurter Allgemeinen dazu auf, Konjunkturhilfen mit einer grundlegenden Erneuerung der Wirtschaft zu verknüpfen. Kaufprämien für die Automobilindustrie bezeichnete Schäuble dagegen als fantasielos.
Dirk Rodenkirch, und laut Schäuble sollte der Schwerpunkt auf Klimaschutz, Digitalisierung und Innovation liegen. Die Konjunkturhilfen also mit einer grundlegenden Erneuerung der Wirtschaft verbinden, so die Idee. Wie gehört, Familienministerin Giffey will die Hilfen ebenfalls an Bedingungen knüpfen, hören wir von Marcel Heberlein. Die Frauenförderung hat die Ministerin dabei im Blick.
Konjunkturprogramm ja, aber nur mit Gegenleistung, fordert die Familienministerin. Sie will neue Staatshilfen daran knüpfen, dass Unternehmen etwa die Lohnlücke zwischen Frauen und Männern kleiner machen, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf stärken oder Frauen in Führungspositionen bringen. Wenn ein Unternehmen dafür nichts tun wolle, sagte Giffey der Bild am Sonntag, dann müsse man eben sagen, so geht das nicht, dafür gibt es keine Staatshilfe. Giffey kritisierte die Haltung der Union zu Frauenförderung in Unternehmen. Jetzt in der Krise würden Frauen gelobt, die in systemrelevanten, aber schlecht bezahlten Berufen arbeiten. Wenn es aber um eine Frauenquote in Vorständen gehe, winke die Union ab. Aktuell liegt der Frauenanteil in Vorständen großer Unternehmen laut Giffey unter 8%. Freiwillig ändere sich da gar nichts, sagte die Familienministerin. Man brauche eine gesetzliche Vorgabe.
Marcel Heberlein. Die Wirtschaft soll also mit Hilfe eines Konjunkturprogramms angekurbelt werden. Wie genau das aussehen soll, darüber wird noch verhandelt. Auch ganz ohne staatlichen Anschub erleben bestimmte Branchen ja bereits eine Belebung, im Freizeitsportbereich etwa. Karin Sens berichtet aus der Türkei, wo das Fahrradfahren immer beliebter wird.
1250. Der kleine Laden von Ayhan an einer Straßenecke in Balıkesir ist voll. Hinten in der offenen Werkstatt macht einer seiner Mechaniker gerade ein nagelneues buntes Stadtrad im Retro-Look fertig für die Straße. Er selbst steht mit einem Kunden vor den aufgereihten Trekkingrädern. Kasim ist 39 und arbeitet bei einer Sicherheitsfirma.
Ich bin bis jetzt mit meinem eigenen Auto zur Arbeit gefahren, aber ab und zu hat es meine Frau gebraucht. Da war ich gezwungen, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen oder mit Freunden mitzufahren. Jetzt werde ich mit dem Fahrrad fahren, wegen Corona. Aber es ist auch einfach schöner, an der frischen Luft zu radeln.
Balıkesir ist eine Stadt mit rund 300.000 Einwohnern, knapp 300 Kilometer südlich von Istanbul. Im Gegensatz zur Metropole am Bosporus ist es überall flach, es gibt keine großen Steigungen. Vor einem Jahr wusste Ayhan nicht, wie er mit seinem Laden über die Runden kommen soll. Er hat viele ausländische Räder im Angebot, hochwertige Rennräder und Zubehör. Aber seine Kunden konnten sich die teuren Importe wegen der schwachen Lira nicht mehr leisten. Im Moment verkauft er fast ausschließlich türkische Räder in der Preisklasse zwischen umgerechnet 130 bis 300 Euro. Die gehen richtig gut, erzählt er.
In den ersten Corona-Tagen ist der Verkauf bei uns um 30-50% eingebrochen. Jetzt ist er im Vergleich zum letzten Jahr um 50% rauf. Die ruhige Zeit daheim hat die Leute anscheinend dazu gebracht, sich ein Fortbewegungsmittel und ein Sportgerät zu suchen. Und in den Medien heißt es ja immer, Sport in geschlossenen Räumen sei ungesund. Also haben wir dadurch bestimmt 50-60% mehr zu tun.
Burak, ein 25-jähriger Ingenieur, strahlt unter seinem schwarzen Mundschutz über beide Backen. Er hat sich gerade ein Mountainbike gekauft, schwarz mit roter Schrift. Darauf hat er schon länger gespart.
Die Spritpreise in der Türkei sind hoch. Außerdem ist das in dieser Zeit der beste Weg, um sich auszupowern. Da ist das Fahrrad einfach das perfekte Sportgerät. Drum habe ich mir eins gekauft.
Auch er will nicht nur sportlich damit fahren, erzählt Burak, sondern auch jeden Tag zur Arbeit. Da können schon mal 20-30 Kilometer zusammenkommen, je nachdem, welchen Weg er wählt. Ayhans Laden ist zwar voll mit neuen Rädern, vom pinkfarbenen Kinderrad über das knallrote Stadtrad mit Weidenkorb am Lenkrad bis hin zum schnittigen Rennrad, das an der Decke hängt. Trotzdem muss er sich Gedanken machen.
Normalerweise ist es nicht schwer, an Ware zu kommen. Aber die Fabriken machen zurzeit Kurzarbeit. Bei einigen Herstellern sind die Lager leer. Es wird also weniger produziert, die Nachfrage ist aber größer. Darum gibt es Probleme.
Ayhan trägt Jeans, Turnschuhe und ein buntes Radtrikot. Seine Kunden im Laden sind geduldig. In einer Sitzecke trinken sie Tee und tauschen Pläne für künftige Radtouren aus, während Ayhan inzwischen bei einem Vater steht, der ein Rad für seine kleine Tochter sucht.
Karin Sens über den Aufwind des Fahrrads in der Türkei. Es ist einige Jahre her, dass Astronauten von den USA aus zur internationalen Raumstation ISS gestartet sind. Jetzt aber sind zwei Raumfahrer der NASA vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral gestartet und nach rund 20 Stunden Flug mit der Crew Dragon Raumkapsel inzwischen auch an der Raumstation angekommen. Julia Kastein liefert die Hintergründe zu diesem nun erfolgreichen Flug. Der erste Startversuch war ja Mitte der Woche am schlechten Wetter gescheitert. Das Besondere an dieser Mission ist sicher auch, dass die Astronauten in einer Rakete des privaten Unternehmens SpaceX unterwegs waren, das Tesla-Chef Musk gehört. US-Präsident Trump hat den Flug als eine historische Tat bezeichnet und diesen Start live verfolgt.
3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff of the Falcon 9 and Crew Dragon. Go NASA! Der Countdown zu einem Bilderbuchstart. Im zweiten Anlauf hob die Raumkapsel Crew Dragon an Bord einer Falcon 9 Rakete gestern Nachmittag Ortszeit von Cape Canaveral ab. Der erste bemannte Start von amerikanischem Boden seit 9 Jahren, wie NASA-Chef Jim Bridenstine stolz verkündete.
What a great day for the United States of America. It's been 9 years since we've launched American astronauts on American rockets from American soil. And now we have done it again.
Das Wetter hatte es wieder spannend bis zum Schluss gemacht. Sie sei sich am Morgen überhaupt nicht sicher gewesen, ob das was werden könnte, so die zuständige NASA-Managerin Kathy Lüders.
I wasn't really expecting this today. I'm going to tell you, we woke up this morning. I think Jim actually called me this morning and said, What do you think? Are we going to fly today? What do you think?
Erst eine halbe Stunde vor dem Liftoff hatten sich Wolken und Gewitter verzogen. Die beiden Astronauten Doug Henley und Bob Behnken konnten abheben. Zum ersten bemannten Testflug mit Equipment, das von den hippen Raumanzügen bis zur Kapsel und der Rakete von einem kommerziellen Unternehmen entwickelt worden war. 18 Jahre hatte SpaceX-Gründer Elon Musk für die Erfüllung dieses Traums gearbeitet. Entsprechend drang er auch Stunden nach dem erfolgreichen Start noch um Fassung und Worte.
I'm really quite overcome with emotion on this day. It's kind of hard to talk, frankly.
Nicht nur er, die ganze Menschheit könne stolz sein auf diese Errungenschaft.
This is like something that I think humanity should be excited about and proud of.
NASA-Chef Bridenstine beschwor die einigende Begeisterung für die Raumfahrt, vor allem an einem Tag, in dem in den USA überall Menschen gegen Polizeigewalt und Rassismus demonstrierten und es wieder zu Ausschreitungen kam. Ganz Amerika, so Bridenstine, habe innegehalten, um den Start zu verfolgen.
All of America stopped. I've seen some of the numbers. The amount of viewership on what we accomplished today. Was off the charts.
Für die NASA und SpaceX läutet dieser Testflug den Beginn einer neuen Ära ein. Schon ab dem kommenden Jahr soll SpaceX quasi alle Linienflüge zur internationalen Raumstation übernehmen. Für die US-Raumfahrt hat das den Vorteil, nicht länger auf die Mitfahrgelegenheiten bei den Russen angewiesen zu sein. 3 Milliarden US-Dollar hat die NASA schon in die Crew Dragon investiert und sie wird auch künftig für die Sitzplätze ihrer Astronauten bezahlen.
This is a successful business model.
Das Geschäftsmodell habe sich gelohnt, so NASA-Chef Bridenstine. Die Kosten seien gesunken und es sei nun einfacher, auch für andere Unternehmen mit einzusteigen. Er jedenfalls hofft, dass die NASA nicht der einzige Kunde von SpaceX bleibt. Auch der diffizilste und letzte Teil des ersten Fluges der Crew Dragon klappte wie geplant, das Docken an die internationale Raumstation ISS. Dafür musste die Raumkapsel behutsam von gut 28.000 Stundenkilometern heruntergebremst werden. Nach 19 Stunden Flugzeit war die Crew Dragon um 10.16 Uhr Ostküstenzeit an der ISS angekommen, sogar ein paar Minuten zu früh. Nur mit den Audioleitungen gibt es offenbar noch kleinere Probleme. Deshalb wurde die Luke zur ISS auch noch nicht geöffnet. US-Astronaut Chris Cassidy muss sich noch gedulden, bevor er seine beiden Kollegen Doug Hurley und Ben Behnken an Bord begrüßen kann.
Die NASA-Astronauten haben angedockt. Julia Kastein über die US-Raumfahrtmission. Gut ein Jahr liegt der Brand nun zurück. Das Feuer in der französischen Kathedrale Notre-Dame. Es hatte ja schwere Schäden angerichtet. Und noch ist die weltberühmte Kathedrale zwar geschlossen, aber der Vorplatz ist wieder geöffnet. Sabine Wachs.
Endlich kann sie wieder von vorne bestaunt werden, die Pariser Kathedrale Notre-Dame. Seit dem Brand im April 2019 versperrten hohe beige Bauzäune den Zugang zum Vorplatz und damit auch den direkten Blick auf die Fassade. Nun sind die Zäune abgebaut und der Platz vor der berühmten Kirche ist wieder offen. Durch den Brand war der Platz mit giftigem Bleistaub verseucht worden. Er musste mehrfach und aufwendig gereinigt werden. Am Freitag dann gab die Pariser Gesundheitsbehörde grünes Licht für eine Wiedereröffnung. Der Pariser Erzbischof Michel Aupetit war am Nachmittag einer der ersten auf dem Vorplatz. Er sagte, die Wiedereröffnung zu Pfingsten sei ein wunderbares Zeichen, eine Art Befreiung. Auch wenn der Vorplatz nun wieder offen ist, wird die Kathedrale noch für Jahre geschlossen bleiben. Vor allem durch die Corona-Pandemie haben sich die Arbeiten am Wiederaufbau von Notre-Dame verzögert. Seit den ersten Lockerungen der strikten Corona-Maßnahmen am 11. Mai in Frankreich laufen die Arbeiten an der Baustelle langsam wieder an und die französische Regierung hält immer noch an ihrem Plan fest, dass 2024 erste Teile der Kathedrale wieder geöffnet werden sollen.
Sabine Wachs war das. Und um 18.35 Uhr kommen wir zu unseren Sportberichten mit meiner Kollegin Jessica Sturmberg hier bei mir im Studio.
Ja, Fußball-Bundesliga, 29. Spieltag. Es ist zwar nicht mehr sehr wahrscheinlich, dass Borussia Dortmund den Bayern noch den Meistertitel abnimmt, aber wenn, dann dürfen sie beim Tabellenletzten SC Paderborn keine Punkte liegen lassen. Gerade läuft das Spiel, in der 35. Minute steht es noch 0:0. Das Saisonziel von Borussia Mönchengladbach ist ein Champions-League-Rang und dafür galt es am Nachmittag gegen Union Berlin zu gewinnen. Union dagegen muss um den Klassenerhalt noch bangen, das war die Ausgangslage. Wie die Situation nach dieser Partie ist, erzählt Armin Lehmann.
Für Borussia Mönchengladbach bedeutet dieses 4:1 die Rückkehr auf einen Champions-League-Platz. Für Union heißt es weiter Abstiegskampf. Borussia Mönchengladbach war in der ersten Halbzeit schon die überlegene Mannschaft, führte zur Pause verdientermaßen mit 2:0. Florian Neuhaus mit einem tollen Solo nach einer guten Viertelstunde und Thuram kurz vor der Pause waren die Torschützen. Dann die stärkste Phase kurz nach der Pause bei Union. Andersson mit dem Anschlusstreffer. Da gab es wieder ein bisschen Hoffnung bei den Berlinern. Aber erneut Thuram und in der Schlussphase Plea sorgten am Ende für ein deutliches 4:1.
Und in der Tabelle heißt das momentan Platz 3 für Gladbach. Allerdings spielt morgen noch RB Leipzig und könnte die Gladbacher überholen. Union Berlin rutscht auf Rang 14 ab. In Liga 2 bleibt es spannend im Aufstiegskampf. Da gelang dem Hamburger SV am Nachmittag ein wichtiger Heimerfolg gegen SVW in Wiesbaden. Mats Nicholson.
Es war ein extrem glücklicher Sieg der Hamburger. Kinsombi traf in der 76. Minute zum Sieg. Eine Minute zuvor ließen die Wiesbadener die Riesenchance zur Führung aus. Schon in der ersten Hälfte profitierte der HSV von einem dicken Fehler in der Verteidigung der Gäste, als Poyanpalo zum zwischenzeitlichen 2:1 kurz vor der Pause traf. Diese Führung gab den Hamburgern wie so oft in der Rückrunde keine Sicherheit. Letschert verursachte in der zweiten Hälfte noch einen völlig unnötigen Elfmeter. Scheffler traf zum 2:2. Letztlich zittert sich der HSV zum Sieg und bleibt Tabellendritter im Aufstiegsrennen.
Und bei dieser Zitterpartie hat man beim Hamburger SV nach Dresden geschaut, wie sich der Konkurrent im Aufstiegskampf, der VfB Stuttgart, bei Dynamo schlägt. Die Aufmerksamkeit für dieses Spiel war aber nochmal besonders gesteigert, da es das erste Spiel von Dynamo nach der Corona-Pause war. Das Team benachteiligt dadurch, dass es wenige Tage vor dem geplanten Neustart bei 3 Teammitgliedern einen positiven Corona-Test gegeben hatte. Später gab es noch einen weiteren. Und während die Konkurrenten also schon wieder normal trainieren konnten und spielten, waren die Dresdner Profis bis zum vergangenen Wochenende in häuslicher Quarantäne und konnten sich nur individuell fit halten. Jan Günther.
Wir können nicht zaubern, hatte Dynamo-Trainer Markus Korzinski vor diesem Spiel treffend formuliert. Und so überraschte das 0:2 der Quarantänekicker gegen den VfB Stuttgart am Ende nicht. Man habe dennoch ein gutes Spiel gemacht, so das Fazit von Korzinski. Nach nur einer Woche Mannschaftstraining fehlten den Sachsen vor allem Tempo und Präzision. Ein Flachschuss von Donio in der 4. Minute blieb die gefährlichste Dresdner Offensivaktion. Stuttgart machte nicht viel, aber 2 Tore. 18. Minute Al-Ghadioui, 88. Minute Churlinov. Der Tabellenletzte aus Dresden hat weiter 6 Punkte Rückstand auf den Abstiegsrelegationsplatz, aber auch 3 Spiele weniger absolviert als die Konkurrenz.
Und Heidenheim durch ein 3:0 gegen Aue, derzeit auf Rang 4. Es ist inzwischen sowas wie ein Trend geworden, dass deutsche Top-Leichtathletinnen in die USA ziehen, um dort von besseren oder vermeintlich besseren Trainingsbedingungen zu profitieren. So jetzt auch die Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo. Jens Wolters.
Sie ist die aktuell weltbeste Weitspringerin und jetzt zieht es Malaika Mihambo von der LG Kurpfalz zu einem der besten in der Geschichte der Leichtathletik, zu Carl Lewis. Mihambo wird damit auch ihren Trainingsstandort in die USA verlagern, wenn die Corona-Pandemie das irgendwann zulässt. Spätestens im August will die 7,30 Meter Springerin nach Houston ziehen. Dabei möchte Mihambo in Zukunft auch ihre Leistungen als Sprinterin verbessern. Kennengelernt hatte sie Carl Lewis vor Wochen bei einem Online-Termin und die ersten Gespräche seien sehr inspirierend gewesen, sagte Mihambo gegenüber der Bild am Sonntag. Die Weitsprung-Weltmeisterin begründete ihren Schritt damit, dass sie sich als Athletin und als Mensch weiterentwickeln möchte.
Ja, Doping ist ein Thema, das ist nicht schwarz und weiß. Es gibt viele Athleten, die schaffen es in ihrer Karriere, nicht einmal positiv getestet zu werden. Und dann stellen sich durch Ermittlungen oder Recherchen daraus, dass sie doch Dopingsünder sind. Und es gibt die umgekehrten Fälle. Da ist jemand positiv und muss beweisen, dass dahinter kein Doping steckte. Dem Schweizer Handballer Simon Getzmann ist das so ergangen. Heute Abend erzählt er im Deutschlandfunk Sportgespräch die Hintergründe seiner Geschichte. Und wir ordnen das gleich schon in der Sendung Sport am Sonntag ein bisschen genauer ein.
Vielen Dank, Jessica Sturmberg. Und das war's von uns. Die Informationen am Abend gehen zu Ende. Ich bin Petra Einsminger, bedanke mich bei Ihnen fürs Zu- und Hinhören und wünsche Ihnen allen noch einen angenehmen Sonntagabend.